SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Es freut mich, dass Sie dabei sind.»
The 2017 Nobel Prize in Chemistry, jointly to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson.
Ein Schweizer erhält den Nobelpreis für Chemie. Jacques Dubochet von der Uni Lausanne wird zusammen mit einem Deutsch-Amerikaner und einem Briten ausgezeichnet. Wofür, sagen wir gleich. Weiter illegale Steuererleichterungen. Die EU-Kommission brummt dem Handelsriesen Amazon in Luxemburg 250 Millionen Euro Steuernachzahlungen auf. Des Königs Machtwort. Felipe von Spanien kritisiert die Katalanen scharf.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana.
Die Separatisten haben demokratische Prinzipien gebrochen und Harmonie und Zusammenleben der katalanischen Gesellschaft untergraben. Warum diese Schärfe? Eine Analyse. Und die Stadt Agadez in Niger ist der Hotspot auf der Flüchtlingsroute von Westafrika nach Libyen. Unsere Auslandredaktorin Monika Oetli war dort und erzählt im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Aus Schweizer Sicht ist das sensationell. Jacques Dubochet erhält den Nobelpreis für Chemie. Die Jury in Stockholm zeichnet ihn zusammen mit zwei weiteren Forschern aus den USA und Großbritannien aus. Sie erhalten den Preis für die Entwicklung von Kryoelektronenmikroskopen. Das klingt sperrig, Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Was kann dieses Mikroskop?
Ja, es ist eine Art Supermikroskop. Man kann damit ganz, ganz kleine Strukturen in den Zellen sehen, also menschlichen Körperzellen oder jede andere Zelle. Man kann sagen, mit diesem Mikroskop kann man die einzelnen Maschinen in diesen Zellen sehen und untersuchen eben, wie diese Maschinen funktionieren.
Welche Rolle hat der Schweizer Preisträger Jacques Dubochet bei der Erforschung gespielt?
Ja, dieses Mikroskop funktioniert nur, wenn das Objekt, das man ansehen will, ganz, ganz kalt ist und eben auch gefroren, weil es viele Minusgrade haben muss. Das Problem ist, dabei gefriert das Wasser und es entstehen Eiskristalle und die zerstören diese Maschinen, die man eigentlich sehen möchte. Nimmt man aber vorher das Wasser raus, trocknet man diese Proben, dann mögen das diese Maschinen auch überhaupt nicht. Die verklumpen dann und Jacques Dubochet hat eine clevere Methode entwickelt, wie man dieses Wasser sozusagen wieder in die Probe zurückkriegt, wie man es so gefrieren kann, dass es keine Kristalle bildet. Es ist dann eine Art wie Glas und das zerstört die Maschinen nicht.
Die heute ausgezeichnete Methode habe die Biochemie in eine neue Ära gebracht, so die Jury in Stockholm. Was genau heisst das?
Ja, diese Zellmaschinen, das sind wirklich die Grundlagen für das Funktionieren einer Zelle. Man kann sich das vorstellen wie die Staubsauger, die Elektroherde und was es da alles so braucht, damit eine Zelle wirklich funktioniert. Und wenn man natürlich diese Maschinen dann ganz genau untersuchen kann, dann hilft das dem Verständnis enorm, wie eine Zelle eben funktioniert. Das hilft natürlich einerseits bei der Erforschung von Krankheiten zum Beispiel, es hilft aber auch direkt der Pharmaentwicklung, weil man zum Beispiel dann genau auch sehen kann, wie Medikamente je nachdem an solche Maschinen andocken oder wie das funktionieren könnte.
Jacques Dubochet arbeitet an der Uni Lausanne. Was bedeutet der Nobelpreis für die Hochschule?
Ja, das ist natürlich enorm wertvoll für die Hochschule. Sie bekommt wahnsinniges Aufsehen. Es ist ein riesiges Prestige damit verbunden. Das zieht unter Umständen weitere Forschungsgelder an. Es zieht sicher gute Studenten an, die da aufmerksam werden und dann dahin möchten. Jacques Dubochet ist zwar jetzt pensioniert, also er selber kann die nicht mehr unbedingt direkt anziehen, aber das strahlt halt wirklich aus auf die restliche Universität. Es wirkt sich auch in diesen Rankings aus, die ja immer häufiger werden und sehr beachtet werden. Da zählt ein Nobelpreisträger manchmal direkt und kann die Uni dann weit nach vorne bringen.
Danke für diese ersten Informationen zum Schweizer Nobelpreisträger Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags, heute mit Daniela Püntener.
Die spanische Justiz ermittelt gegen den katalanischen Polizeichef sowie Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung. Der Polizeichef und weitere Verdächtige hätten eine gerichtliche Vorladung erhalten wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher der spanischen Justiz. Hintergrund der Ermittlungen ist eine Großdemonstration gegen die spanische Polizei Guardia Civil in Barcelona Mitte September. Die katalanische Regionalpolizei sei nicht gegen die Demonstranten vorgegangen, so der Vorwurf. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Er will mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rouhani über die umstrittene Abstimmung der Kurden sprechen, mit der die Volksgruppe in Nordirak einen unabhängigen Staat fordert. Iran und die Türkei befürchten eine Ausweitung des Konflikts auf ihre eigenen Kurdengebiete. Das iranische Außenministerium nennt den Besuch aus der Türkei den Beginn einer neuen Ära. Laut iranischen Medien sollen auch neue Wirtschaftsprojekte vereinbart werden. Präsident Erdogan wird auch Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei treffen. Harald Nägeli, der sogenannte Sprayer von Zürich, stand am Morgen in Zürich erneut vor Gericht. Der Prozess gegen ihn ist aber ohne Urteil zu Ende gegangen. Gegen Nägeli geklagt hatte die Stadt Zürich. Das Bezirksgericht fand nun, die Stadt und der 77-jährige Nägeli sollten versuchen, sich außergerichtlich zu einigen. Das erklärte eine Sprecherin des Bezirksgerichts. Im Streit geht es um 25 Sprayereien aus den Jahren 2012 und 2013. Der britische Außenminister Boris Johnson sorgte mit einem Kommentar über libysche Bürgerkriegsopfer für Aufmerksamkeit. Die ehemalige IS-Hochburg Sirte könnte ein Touristenparadies werden, man müsse nur die Leichen wegräumen, sagte Johnson am Parteitag der Konservativen in Manchester. Verschiedene britische Politiker zeigten sich empört über diese Aussage. Es sei inakzeptabel, sagte etwa die Tory-Abgeordnete Heidi Allen. Die libysche Stadt Sirte wurde im vergangenen Dezember von Milizen von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückerobert. Im August wurden in verschiedenen Teilen der Stadt 25 Leichen gefunden. Ärzte in den USA sollen künftig ins Gefängnis müssen, wenn sie nach der 20. Schwangerschaftswoche Abtreibungen vornehmen. Nur im Falle von Vergewaltigung, Inzest oder Lebensgefahr für die Mutter sollen Abtreibungen dann noch möglich sein. Das Repräsentantenhaus hat einem entsprechenden Vorschlag zugestimmt mit 237 gegen 189 Stimmen. Die Republikaner stimmten klar dafür, die Demokraten fast geschlossen dagegen. Nun muss die andere Parlamentskammer, der Senat, über das schärfere Abtreibungsrecht entscheiden. Die Staatsanwaltschaft der süditalienischen Stadt Bari beantragt einen neuen Prozess gegen den ehemaligen Regierungschef Silvio Berlusconi. Er soll einen Unternehmer bestochen haben, mit dem Ziel, dass dieser vor Gericht Falschaussagen macht. Für 100.000 Euro soll der Unternehmer Gianpaolo Tarantini zugunsten von Silvio Berlusconi ausgesagt haben, im Zusammenhang mit angeblichen Partys mit Callgirls. Das berichten italienische Medien. Die Staatsanwaltschaft vermutet, Tarantini habe sich von der Vermittlung von Frauen politische Begünstigungen erhofft. Das Wetter. Heute scheint trotz Wolkenfeldern immer wieder die Sonne. Morgen ist es im Mittelland zunächst neblig, sonst gibt es viel Sonnenschein. Erst am Abend ziehen im Norden Regenwolken auf. Es wird 18 bis 23 Grad warm und vor allem in der Deutschschweiz windig.
Spaniens König Felipe spricht nicht oft in der Öffentlichkeit und wenn, dann sind es meist eher Sonntagsreden. Gestern Abend aber sprach er am Fernsehen zu einem hochaktuellen Thema der Tagespolitik. Er redete über den Konflikt Spaniens mit Katalonien und rief die katalanische Regierung unmissverständlich zur Ordnung. Deren Unabhängigkeitsbestrebungen seien nicht akzeptierbar. Die Regierung in Madrid forderte er auf, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Ein Machtwort von einem, der eigentlich keine Macht hat. Die Einschätzung von Martin Durre.
Wo des Königs Rede endete, hätte sie beginnen sollen. Denn seine ausführliche Diagnose kannten alle, hatten alle schon anderswo gehört oder gelesen. Auch, dass die katalanischen Separatisten einen Weg eingeschlagen haben, der keine rechtliche Grundlage hat, alles bekannt. Und dass der König auf die Verfassung pochen muss, steht außer Zweifel. Aber für diese Selbstverständlichkeiten hätte es keine Rede gebraucht. Im letzten Drittel der Ansprache aber konnte man kurz hoffen, jetzt komme der König auf den Punkt. Ich weiß sehr gut, sagte er, dass es in Katalonien große Sorge und Beunruhigung gibt über das Verhalten der autonomen Behörden. Aber der König kam nicht auf den Punkt. Er wollte nur den Gegnern der Abspaltung Kataloniens Mut zusprechen. Dabei hätte sein Satz eine weit verbreitete Unzufriedenheit zum Thema machen können, die es in Katalonien schon lange gibt und im Rest Spaniens nicht weniger. Die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den Politikern. Der König, der in seiner Rede wiederholt die Werte der Demokratie pries, dieser König hätte sich fragen müssen, warum in Katalonien immer wieder Demokratie verlangt wird, direkte Demokratie, Abstimmungen. Ein geschickter Schachzug der Kampagnenstrategen gewiss, aber diese Melodie kommt nur zu ihrem Klang, weil es für sie einen Resonanzraum gibt. Der König hätte sich erinnern können, dass Barcelona heute von einer ehemaligen Hausbesetzerin regiert wird, dass es in Katalonien und in ganz Spanien seit kurzer Zeit neue Parteien gibt und dass die Alten, die Konservativen und die Sozialisten, weit von ihrer früheren Alleinherrschaft entfernt sind, vom Nährboden ihrer zahllosen Korruptionsskandale. Damit hätte der König das spanische Malaise erkannt und zu seinem Thema und Anliegen gemacht. Politikanalytiker und Medien beschreiben das schon seit einigen Jahren. Der katalanische Historiker Javier Casals hat die ersten kleinen Beben in Katalonien und deren mögliche Folgen schon beschrieben, bevor es zu den großen Kundgebungen der Separatisten kam. Er hat die Stimmung jener verstanden, die sich von denen da oben nicht mehr vertreten fühlen. Auf diesem Boden wurde die Unabhängigkeit in Katalonien zu einem Heilsversprechen. Hätte der König daran gedacht, hätte seine Rede einen anderen Verlauf genommen. Der König hätte Verhandlungen, Diskussionen, Debatten verlangt, Offenheit auf alle Seiten und er hätte gewarnt vor Hasstiraden und sicher vor Gewalt, auch und gerade jener des Staates. Er hätte vielleicht daran erinnert, dass die spanische Verfassung nach der Diktatur vor bald 40 Jahren kaum wo so deutlich angenommen worden war wie in Katalonien mit 90% Ja-Stimmen. Die Frage hätte sich aufgedrängt, warum das heute nicht mehr so ist und ob es nicht wieder so sein könnte.
Minuten vor 1, so geht es hier im Rendezvous weiter. Die Juso nehmen die Superreichen ins Visier und wollen Kapital höher besteuern als Löhne.
Hier greifen die Jungsozialisten ganz tief in die altmarxistische Mottenkiste,
sagt ein liberaler Kritiker. Dann, die Schweiz macht vieles richtig, wenn es ums Aufdecken von unsauberen Finanzströmen geht. Aber sie könnte noch mehr tun, sagt der UNO-Experte. Und müssen Touristen in der Schweiz ins Spital, bleiben oft Kanton oder Gemeinde auf den Kosten sitzen.
Wir sind eine finanzschwache Gemeinde und wenn wir so einen Schadenfall bekommen, ist es effektiv so, dass wir über eine Steuererhöhung nachdenken.
Heisst es zum Beispiel im nidwaldnischen Wolfenschiessen. Was jetzt? Kurz vor 1. Zuerst Amazon. Der Handelskonzern muss 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Und zwar in Luxemburg, wo der Online-Riese jahrelang von Steuervorteilen profitiert hat. Die EU-Kommission ist zum Schluss gekommen, dass Amazon in unfairer Weise begünstigt wurde. Oliver Washington in Brüssel. Wieso genau muss Amazon so viel nachzahlen?
Ja, Luxemburg hat mit Amazon eine Vereinbarung abgeschlossen und diese machte es möglich, dass Amazon den größten Teil des Gewinns, den der Internetkonzern in Europa erwirtschaftet hat, eben während Jahren nicht hat versteuern müssen. Einfach gesagt, konnte Amazon mit dieser Vereinbarung, mit diesem Segen quasi des luxemburgischen Staates, Gewinne von einer Einheit in eine andere transferieren, sodass eben die Gewinne nicht besteuert wurden. Das Problem ist, wie Sie gesagt haben, dass Amazon dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Mitkonkurrenten hatte, was natürlich nicht erlaubt ist. Und nun muss eben der Internetkonzern denjenigen Teil nachzahlen, den es bis anhin nicht hat zahlen müssen, den es eingespart hat. Die Kommission spricht deshalb auch nicht von einer Buße, sondern von einer Steuernachzahlung in der Höhe von ca. 250 Millionen Euro.
Damals, als Luxemburg den Steuervorteil für Amazon gewährte, war ausgerechnet EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker luxemburgischer Premier und Finanzminister. Da stellt sich die Frage, welche Rolle hat er beim Steuergeschäft gespielt?
Das ist nicht ganz klar. Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin, wurde an der Medienkonferenz darauf angesprochen, ob Juncker nun schuldig sei. Und da gab sie eine etwas ausweichende Antwort. Sie sagte, sie würde nicht das Verhalten von einzelnen Personen untersuchen, sondern das Verhalten von Staaten. Aber auch mit dieser Aussage sind wir natürlich bei Juncker. Da gibt es eine Verbindung logischerweise zu Juncker. Denn der luxemburgische Staat ist, wenn man so möchte, schuldig. Und der Chef zu jener Zeit war eben Juncker, also trägt er konsequenterweise auch eine Verantwortung, eine politische Verantwortung. Das Problem ist, dass Juncker selber diese politische Verantwortung nie eingestanden hat und Juncker musste in den letzten Jahren verschiedentlich auch vor Untersuchungsausschüssen des EU-Parlaments aussagen. Es gibt ja diese große LuxLeaks-Affäre, die seit 2014 bekannt ist und da musste er verschiedentlich aussagen und da hat er bis anhin jegliche politische Verantwortung von sich gewiesen, was natürlich nicht wirklich glaubwürdig ist.
Kommen wir noch einmal zurück zur Sache, zu den Steuervorteilen von Großkonzernen. Amazon ist nicht der einzige Riese, der innerhalb der EU von günstigen Steuerkonditionen profitiert. Apple zum Beispiel tut dies in Irland, Starbucks in Holland. Was hat sich denn da in der EU getan?
Es hat sich einiges getan und das hat auch wieder etwas mit Juncker zu tun, weil nach dieser LuxLeaks-Affäre musste er in die Offensive gehen, um sicherzustellen, dass seine Glaubwürdigkeit nicht vollends beschädigt ist. Und es gibt zwei Neuerungen, die seither aufgegleist und auch bereits verabschiedet wurden. Zum einen ist es ein automatischer Informationsaustausch. Die Staaten müssen also sich informieren gegenseitig, wenn sie mit Unternehmen solche Steuervereinbarungen abschließen. Das ist die Pflicht der Staaten und die Unternehmen ihrerseits müssen die Staaten wiederum informieren, wo sie genau welche Steuern bezahlen. Also auch die Unternehmen sind in der Pflicht. Das sind zwei Neuerungen, die seit Anfang 2017 in Kraft sind. Ob damit solche, ich sage jetzt einmal ungerechtfertigte, auch illegale Steuervorteile vom Tisch sind, das wissen wir noch nicht, weil die Neuerungen ganz einfach noch zu neu sind.
Danke für diese Einschätzungen. Das war EU-Korrespondent Oliver Washington. Das Kapital besteuern statt die Arbeit, das fordern die JUSO, die Jungsozialistinnen und Sozialisten. Sie haben heute Morgen ihre 99%-Initiative lanciert. Im Visier haben sie die Superreichen. Ein liberaler Ökonom wirft den Initianten vor, mit der Vorlage Vermögen beschlagnahmen zu wollen. Max Ackermann.
Gleich mit einer knappen Hundertschaft marschierten die JUSO heute auf den Bundesplatz. Die 99% Normalverdiener soll das heißen, gegen das 1% Superreiche.
Wir wollen die Menschen vertreten, die arbeiten müssen, um ihr Geld zu verdienen, und die gegenüberstellen, die von der Arbeit anderer Menschen leben.
Sagt JUSO-Chefin Tamara Funicello. Statt das Arbeitseinkommen hoch zu besteuern, schröpfe man lieber das Kapital.
Wir fordern das Kapitaleinkommen, also Zinsen und Dividenden zum Beispiel, anderthalbfach so stark besteuert werden wie Arbeit. Heute haben wir die Situation, dass Dividenden zum Beispiel nur zu 60% besteuert werden. Das heisst, wenn Sie 100'000 Franken Dividenden haben, dann müssen Sie nur 60'000 besteuern. Das finden wir ungerecht, das möchten wir ändern.
Wer hat, dem soll nicht mehr gegeben, sondern überproportional genommen werden.
Hier greifen die Jungsozialisten ganz tief in die altmarxistische Mottenkiste.
Schaudert Patrick Schellenbauer, Chefökonom der liberalen Denkfabrik Avenir Swiss.
Ein Steuersatz von 150% auf Kapitalgewinnen ist nichts anderes als die Konfiszierung von Vermögen. Und man will hier zum wiederholten Mal die sprichwörtliche Schere in der Einkommensverteilung herbeireden.
Dabei sei der Anteil des Kapitals am Volksvermögen seit Jahren konstant und deutlich kleiner als derjenige der Löhne. Die Schweiz sei überhaupt keine Steueroase für Kapital. Das werde bereits dreifach besteuert. Als Einkommen, als Zins oder Dividende und dann auch noch via Vermögensteuer, das reiche. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte Kapital sogar möglichst sanft besteuert werden, rät der liberale Ökonom Schellenbauer.
Weil letztlich wirtschaftliches Wachstum entsteht nur durch mehr Kapital und Investitionen.
Und gerade ein ausgebauter Sozialstaat brauche Wirtschaftswachstum. Wobei bei den vielleicht 60'000 Superreichen im Land noch viel zu holen sei, kontert Jungsozialisten-Chefin Funicello. Wer Zinseinnahmen von über 100'000 Franken hat, besitze ja viele Millionen Franken Vermögen.
dieses Geld, das wird nicht einfach wieder in die Wirtschaft gepumpt, sondern das bleibt in den Hosensäcken der Superreichen. Wenn die Lohnabhängigen mehr Geld haben zum Ausgeben, dann ist das auch gut für die Wirtschaft. Das vergisst man häufig.
Und so nehmen die Juso einen neuen Anlauf Richtung happiger Kapitalgewinnsteuer. Bis jetzt hatte dieses Anliegen weder im Parlament noch im Volk eine Chance.
Max Ackermann hat berichtet. Er ist der unabhängige Experte der UNO für die Eindämmung unlauterer Finanzströme. Weniger kompliziert ausgedrückt, Pablo Bohoslawski hat vom UNO-Menschenrechtsrat den Auftrag zu untersuchen, wie die Banken und Staaten mit schmutzigen Geldern umgehen. Als eines der ersten Länder hat er nun die Schweiz unter die Lupe genommen. Das Zeugnis ist gut, aber es könnte besser sein. Cordin Vinzenz.
Positive Entwicklungen mit Wermutstropfen. Diese Beurteilung zieht sich durch den ganzen Kurzbericht, den der UNO-Berichterstatter heute vorlegte. Die Schweiz habe viele Fortschritte gemacht, wenn es darum gehe, sogenannte Potentatengelder zu beschlagnahmen, also Millionen und Milliarden, die Diktatoren auf Schweizer Banken parkiert haben. Bohoslawski sagte aber auch, die Schweiz könne erst einschreiten, wenn diese Diktatoren nicht mehr an der Macht seien. Solange sie in ihren Staaten noch das Sagen hätten, seien den Schweizer Behörden die Hände gebunden, was möglich mache, dass die Banken und Diktatoren ihre Finanzbeziehungen rechtzeitig verschleierten. Zudem dauere es oft sehr lange, bis die Gelder an jene zurückgegeben würden, denen sie seinerzeit gestohlen worden seien. Erwähnt seien hier die Beispiele Tunesien und Ägypten, wo noch immer Millionen Gelder der früheren Diktatoren Ben Ali und Mubarak in der Schweiz eingefroren sind. Als eine positive Entwicklung sieht der UNO-Berichterstatter den automatischen Informationsaustausch, also dass die Schweiz neuerdings Bankdaten austauscht mit über 30 Ländern. Nur kritisiert Bohoslawski, das dürfe nicht nur mit Industriestaaten passieren. Die Schweiz müsste bewusst auch mit Entwicklungsländern solche Abkommen schließen und diese Staaten unterstützen, damit sie technisch dazu in der Lage sind, Bankdaten auszutauschen. Das würde die Geldflüsse langfristig transparenter machen. Kritik äußert der UNO-Experte schließlich auch an einem ganz konkreten aktuellen innenpolitischen Vorhaben, der Unternehmenssteuerreform. Sowohl die vom Volk Bach abgeschickte Vorlage als auch der neue Vorschlag beunruhigen Pablo Bohoslawski. Die Steuerbelastung in der Schweiz bleibe auch so für internationale Konzerne sehr tief. Unter diesem Steuerwettbewerb litten die Entwicklungsländer. Sie verschuldeten sich immer mehr und würden instabil. Darum fordert er Parlament und Bundesrat auf, bei der Steuerreform darauf zu achten, was diese international im Hinblick auf Menschenrechte und die internationalen Finanzflüsse bewirke. Bei diesem Wunsch zeigt sich der Widerspruch zwischen einer internationalen Optik und der innenpolitischen Sicht exemplarisch. Den allermeisten Schweizer Politikerinnen und Politikern wird es bei der neuen Steuervorlage darum gehen, dass die Schweiz als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt und dass das Volk im zweiten Anlauf Ja sagt.
Herbstzeit ist auch Jagdzeit. In verschiedenen Kantonen streifen die Weidmänner durch Wälder und Berge, jagen Hirsche, Rehe und Gämsen. Doch gerade die Gamsjagd ist ein heikles Thema. Denn es gibt immer weniger von diesen Kletterkünstlern in der Schweiz. Elmar Plotzer berichtet.
Laut Schätzungen leben noch etwas mehr als 80'000 Gämsen in der Schweiz. Um die Jahrhundertwende waren es noch gut 100'000 Tiere. Es ist also ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Es gäbe verschiedene Faktoren, die den Gämsen in den letzten Jahren zugesetzt haben, sagt David Glavadetscher, der Geschäftsführer des Jägerverbandes Jagdschweiz.
Es gibt immer mehr Störungen im Berggebiet durch zunehmenden Freizeitverkehr. Es gibt aber auch Krankheiten. Es gibt Konkurrenz mit Nutztieren. Der Einfluss von Grossraubtieren, insbesondere des Luchses, nimmt massiv zu. Und selbstverständlich haben auch die Jäger ihren Anteil dazu beigetragen, dass vielleicht nicht vorsichtig genug bejagt wurde.
Also auch die Jägerinnen und Jäger stehen jetzt in der Verantwortung. Je nach Region und Gamsbestand sollten sie zurückhaltender jagen, sagt David Glavadetscher. Um die Weidmänner dafür zu sensibilisieren, hat Jagd Schweiz zusammen mit der Schweizer Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz eine Broschüre herausgegeben. Fabian Bieri, der Präsident der Konferenz und gleichzeitig Nidwaldner Jagdinspektor, fordert, dass Jäger nicht in erster Linie nach Trophäen, sondern nach wildbiologischen Kriterien jagen sollten. Konkret bedeutet das etwa, genau darauf zu achten, wie alt die Gämsen sind, die man erlegen will.
In der Jugendklasse muss immer eingegriffen werden oder bei den ganz alten Tieren und die Mittelklasse möglichst schonen.
Denn diese mittelalten Tiere seien für die Fortpflanzung und damit auch für den Fortbestand der Population sehr wichtig. Gefordert seien aber auch die Kantone, die in ihrer Jagdplanung Vorgaben und Ziele für die Jagdsaison definieren. Zum Beispiel sollten nach einem harten Winter, in dem ohnehin viele Tiere verenden, deutlich weniger Gämsen bejagt werden, so Fabian Bieri. Für den Rückgang der Gämsen sind aber nicht nur die Jäger verantwortlich. In gewissen Regionen haben auch Großraubtiere, namentlich Luchse, den Gämsen zugesetzt. Jagdinspektor Bieri würde es deshalb richtig finden, wenn man dort, wo es sehr viele Luchse gibt, deren Bestand durch gezielte Abschüsse etwas verkleinern könnte.
Es muss gegeben sein, dass eine Luchspopulation durch die Regulation auch nicht geschädigt wird, aber sie muss auch angepasst werden in ihrem Lebensraum. Es kann nicht sein, dass eine Luchspopulation überhand nimmt und dann den anderen Wildtieren schädigt.
Diese Idee stößt wiederum auf Kritik bei den Naturschützern. Sie haben Angst, dass damit das Tor für weitere Raubtierabschüsse geöffnet würde. Er bestreite nicht, dass in gewissen Gegenden die Luchse einen Einfluss auf den Gamsbestand hätten, sagt Andreas Bold, der als Wildtierbiologe bei ProNatura arbeitet. Aber
aufs Ganze gesehen ist das sicher nicht der wichtigste Faktor. Wenn man bedenkt, es gibt große Gebiete in den Alpen, da gehen die Gamsbestände auch zurück und da gibt es gar keine Luchse. Und deshalb sind wir dagegen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt in diese Bestände des Luchses eingreift.
In anderen Bereichen sind sich Naturschützer, Jäger und Jagdinspektoren aber einig. Zum Beispiel, dass die Gämsen auch durch Sport- und Freizeitaktivitäten in der Natur weiter zurückgedrängt werden. Deshalb der gemeinsame Appell, Wanderer, Biker und Schneeschuhläufer sollten unbedingt die Wildruhegebiete respektieren.
3:01. Es passiert vermutlich jeden Tag irgendwo in der Schweiz. Touristen aus dem Ausland müssen ins Spital, weil sie krank geworden oder verunfallt sind. Und nicht immer sind sie in der Lage, die Kosten für die Behandlung zu bezahlen. Dann muss der Kanton übernehmen. Die einen Kantone allerdings reichen die Rechnungen weiter an die Gemeinden. Obwalden zum Beispiel. Da musste Engelberg für einen Gast eine happige Spitalrechnung begleichen. Solche Kosten können finanzschwache Gemeinden in Tourismusgebieten in arge Schwierigkeiten bringen. Marlies Zehnder.
Der Fall von Engelberg ist außergewöhnlich. Die Obwaldner Gemeinde musste 350'000 Franken bezahlen für den Spitalaufenthalt eines Feriengastes aus Übersee. Würde Engelberg allerdings im Berner Oberland liegen, so wäre die Gemeindekasse weniger strapaziert worden. Denn im Kanton Bern werden solche Kosten vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam getragen. Über den sogenannten Lastenausgleich, erklärt Aline Fradwo von der Berner Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion.
50% übernimmt der Kanton, 50% alle Gemeinden zusammen. Diese 50% der Gemeinden werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Das heißt, eine kleine Gemeinde mit tiefer Einwohnerzahl übernimmt auch nur einen sehr geringen Anteil solcher Kosten.
Finanzielle Hilfe gewährt die öffentliche Hand aber nur, wenn es sich um einen Notfall handelt und die betroffene Person kein Geld hat, um die Behandlungskosten zu bezahlen. Und es betrifft nur jene Reisende, die aus Ländern stammen, die weder in der EU noch in der EFTA sind. Denn diese Touristen hätten häufig einen ungenügenden oder gar keinen Versicherungsschutz, sagt Fradwo. Wie viel Geld der Kanton Bern für Behandlungskosten ausländischer Gäste ausgibt, bleibt offen.
Wir haben aufgrund von Rückmeldungen von Spitälern Kenntnis von Einzelfällen, aber keine Übersicht über die gesamte Anzahl der Fälle oder das Kostenvolumen, das so generiert wird.
Ähnlich fällt die Antwort aus in einem weiteren Tourismuskanton, dem Wallis. Dort beteiligt sich der Kanton mit 70% an den Kosten. Den Restbetrag teilen sich die Gemeinden. Wenn im Kanton Graubünden ein Tourist aus Übersee verunfallt und sofort behandelt werden muss, so zahlen in erster Linie die Gemeinden. Der Kanton greift ihnen jedoch unter die Arme, sollte eine Gemeinde wegen teurer Behandlungskosten in Schwierigkeiten geraten. Der Obwaldner Tourismusort Engelberg, der auf einer hohen Spitalrechnung sitzen blieb, mag ein Extremfall sein. Dennoch hat er Politiker auf den Plan gerufen, wie den Nidwaldner CVP-Kantonsparlamentarier Ottmar Odermatt aus Wolfenschiessen.
Na, ist mein erster Gedanke gewesen, ein Grossteil von Engelberg, wo da Skigebiete sind, ist auf Wolfenschiessenboden. Das hat eigentlich ein Glücksfall gewesen, dass es nicht ein Wolfenschiessen bereicht hat. Wir sind eine finanzschwache Gemeinde und wenn wir so einen Schadenfall bekommen, ist es effektiv so, dass wir müssen über eine Steuererhöhung nachdenken.
Und das will die Nidwaldner Regierung verhindern. Sie schlägt vor, dass Behandlungskosten über 50'000 Franken aus der Kantonskasse bezahlt werden sollen. Der Fall Engelberg beschäftigt inzwischen auch den Bund. Der Obwaldner CSP-Nationalrat Karl Vogler hat eine Diskussion angestoßen, wie solche Kosten in Zukunft verteilt werden könnten. Das zuständige Bundesamt führt zurzeit eine Umfrage durch bei den kantonalen Sozialdiensten. Damit will sich der Bund ein klares Bild verschaffen, wie viel Geld die Kantone für Behandlungskosten von ausländischen Touristen ausgeben und wie die Kosten aufgeteilt werden. Danach will man das weitere Vorgehen festlegen.
Marlies Zehnder. Auf SRF 1 und 4 ist Niger unsere nächste Station. Immer noch wagen junge Westafrikaner die gefährliche Reise durch die Sahara über Libyen nach Europa. Zentrale Stadt auf der Fluchtroute ist Agadez, die Wüstenstadt in Niger. Auslandkorrespondentin Monika Oetli berichtet von ihrer Reise dorthin im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Daniela Püntener.
Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Wissenschaftler. Einer davon ist der Schweizer Jacques Dubosché, Professor für Biophysik an der Universität Lausanne. Sie erhalten den Nobelpreis für die Entwicklung der Kryoelektronenmikroskopie zur Strukturbestimmung von Biomolekülen. Der US-Internetkonzern Amazon soll in Luxemburg 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Luxemburg habe dem Online-Händler Steuererleichterungen gewährt, die unzulässig seien, begründet die EU-Kommission ihren Entscheid. Die spanische Justiz ermittelt gegen den katalanischen Polizeichef sowie Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. An einer Demonstration gegen die spanische Polizei in Barcelona sei die katalanische Regionalpolizei nicht gegen Demonstranten vorgegangen, so der Vorwurf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.